Fahren Sie, Sie sind Stellvertreterin des Landesbeauftragten für den Datenschutz Schleswig-Holstein. Das sind Sie seit Anfang 2008. Sie sind Technikerin und auch noch relativ jung dafür. Wie kommt man zum Datenschutz?
Also, wie kommt man zum Datenschutz, ist eine vielleicht komplizierte Frage. Ich glaube, jeder hat einen eigenen Lebensweg dazu. Bei mir ging das mit dem Datenschutz los, als ich mich für das Informatikstudium entschieden habe. Aber davor und währenddessen, während des Studiums, war ich auch schon aktiv beim Natur- und Umweltschutz, also gesellschaftsrelevante Themen anpacken, damals auch die Idee, die Welt zu verändern. Ich glaube, das steckt da auch noch drin. Ich hatte Nebenfach Medizin beim Studium und das hat natürlich einen unmittelbaren Datenschutzbezug, auch wenn das meine Dozenten nicht immer gleich so gesehen haben. Und wir hatten auch eine sehr aktive Fachschaft in der Informatik hier in Kiel an der Christian-Albrechts-Universität. Und die hat sehr früh schon Kontakte aufgenommen zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, damals Herr Bäumler. Diese Idee der Kooperation, habe ich in Erinnerung, kam durch den Universitätsstreik damals, also dass die Studenten gestreikt haben, weil die Situation so schlecht war für schlechte Ausstattung durch wissenschaftliche Hilfskräfte, Professoren und so weiter, dass also tatsächlich Studierende sich um ein Alternativprogramm bemüht haben und sich selbst überlegt haben, wie organisieren wir die Lehre, die wir brauchen.
Und da war auch schon Datenschutz dabei?
Da war Datenschutz dabei, genau. Da ging es also los. Die Fachschaft hat Kontakt aufgenommen zu Herrn Bäumler und seitdem auch solche Themen immer mehr diskutiert. Vielleicht war die Diskussion schon älter. Das war bei mir dann das erste Semester. Da habe ich das also erst das erste Mal dann mitbekommen. Aber habe dann auch relativ früh schon mitbekommen, welche Themen angegangen wurden. Also gesellschaftliche Verantwortung der Informatiker, Weizenbaum-Argumente. Das war bei uns da schon unter Studenten dann im Diskurs, nicht allerdings Bestandteil der Ausbildung oder Lehre. Und Herr Bäumler hat ja dann in diesem Zuge auch eine Vorlesung übernommen. Und später kamen weitere Kontakte zustande mit Veranstaltungen, wenn denn der Landesbeauftragte hier mit Datenschutzakademie und Sommerakademie was gemacht hat oder Fortbildungstermine mit Informatikern, also auch Weizenbaum spielte da eine Rolle, Andreas Pitzmann, der geholt wurde, bevor er da in Amt und Würden als Professor war. Also als jemand, der dann noch ein junger Forscher ist und dann die Konzepte zu Datenschutztechnik von David Schaum und anderen vorgestellt hat. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich merkte auch schon so den Unterschied zu den anderen Herangehensweisen, die sonst vorherrschten. Also vornehmlich juristisch und mehr durchdeklinieren von bestimmten Rechtsnormen. Im Gegensatz zu, lass uns doch die Welt und die Technik gleich so bauen, dass sie datenschutzkonform ist oder sogar datenschutzfördernd. Da habe ich mich dann also auch besonders für interessiert, als ich dann selbst angefangen habe beim Datenschutzbeauftragten 95.
Es gab damals einen Internetverein, TopPoint nannte sich das, der sich auch rekrutierte aus vielen aus der Informatik. Spielte das damals auch eine Rolle, um selber kompetent zu werden, was Internettechnik angeht?
Auf jeden Fall. Also so ging das für mich auch los mit dem Internet. Wir sprachen damals vom Anfixen der anderen User, die nämlich noch nicht per Modem ausgestattet waren. Es ging da um Datenraten, 1200 Baud, 2400 Baud, wo man dann schon stolz war, dass es da irgendwo weiterging. Und eigentlich lag es daran, dass die Universität nicht gleich für die Studenten so etwas zur Verfügung gestellt hat. Deswegen gab es einen Verein, der sich da speziell engagiert. Und diese technische Ausstattung, also sehr viel mehr Leuten, Vereinsmitgliedern, Großteil Studenten, aber auch außerhalb, zur Verfügung stellen. Und das hieß auch, dass man selbst die Systeme aufbauen konnte, konfigurierte. Die Mailbox wurde ja auch betrieben und ich selbst hatte da zu vielen aus dem Inner Circle auch gute Kontakte und andersrum. Obwohl das ja dann die harten Techniker vielleicht eher waren, also die echten Informatiker, speziell auch die wieder eine politische Idee hatten. Es war jetzt sicherlich nicht so eine Grassroot-Bewegung oder speziell nur auf Bürgerrechte ausgerichtet. Es ging schon darum, dass man Daten, dass man Kommunikation hatte. Aber dass da Datensicherheit eine große Rolle spielte und auch gesellschaftspolitische Themen, also wer darf wann überwachen, das war von Anfang an da auch schon im Kern mit drin. Und dort gab es ja auch spezielle Beziehungen zum Landesbeauftragten bis hin zum Chaos Computer Club, der ja auch damals noch nicht so als Instanz gesehen wurde, die man immer überall einladen durfte. Ich denke, inzwischen hat sich das Image gewandelt. Aber damals gab es schon Diskussionen, Informationen kann man die eigentlich mitnehmen auf so einen Kreisdatenschutztag? Ja, wir konnten das. Wir haben es dann gemacht und diese Kontakte hatte ich dann also auch, die diese Mailbox sicherlich eröffnet hatte, aber dann aus dem Lokalbereich herausging und dann eher ja, die ganzen anderen Bereiche Deutschlands oder darüber hinaus mit abdecken.
Haben Sie denn gemerkt, dass es ein, oder wie haben Sie das wahrgenommen, den Unterschied? Es gab ja dann Juristen, das ist ja sehr in der Verwaltung sehr etabliert. Techniker sind eher etwas neuer, dass man die mit im Haus hat, beziehungsweise dann auch mit denen so eng zusammenarbeitet. Haben Sie da irgendwelche Unterschiede gemerkt oder haben Sie sich da gleich wohl gefühlt?
Also ich muss schon sagen, dass ich mich da gleich wohl gefühlt habe. Es war für mich schon ungewöhnlich, jetzt in bestimmten Hierarchien zu denken und auch zu sehen, wer ist für wen verantwortlich und wer kann wann unterschreiben. Also die normale Verwaltungsdenke erstmal zu adaptieren, war schon eher ungewöhnlich. Interessant, ich denke, es gab keine Konflikte, sondern viel Austausch, viel Diskussion.
Kann man sagen, dass die Idee, Datenschutz nicht gegen die Technik durchzusetzen, sondern Datenschutz möglicherweise durch Technik selber noch zu verbessern, schon mit dazu beitrug, dass Ihre Stelle eingerichtet wurde?
Glaube ich,
hat sie sich entwickelt dann mit Ihnen?
Ehrlicherweise glaube ich, dass das nicht ein Grund war. Okay. Dass es nicht der Grund war für die Stelle, sondern eher das Warnende, das Risiko. Das, also Technikfolgenabschätzung so als doch schon als ein bisschen Gegenpol zu der zu schnellen, zu der zu weitgehenden technischen Entwicklung und nicht als schon gestaltendes Moment. Also bin ich fast sicher, dass das noch nicht eine Motivation war. Zeitgleich etwa passierte aber, dass der Begriff PET, Privacy Enhancing Technologies, von John Borking eingeführt wurde. Die Idee war schon älter, aber war eher in den Informatikerbereichen diskutiert. So wie damals eben auch TopPoint ein paar Ideen schon ja, untereinander diskutiert wurden, aber nicht den Weg nach draußen schafften, kam das jetzt ein wenig anders, indem jemand, John Borking, von Datenschutzbehörden selbst...
Wer ist John Borking?
Ja, von den niederländischen Datenschutz, das war also Registrat, hier kam, ich kann es bestimmt nicht richtig aussprechen, hat diesen Begriff geprägt für etwas, das Konzept war eben älter, stammte aus den 80ern von Schaum, aber auch von anderen, Favaro und so, also andere Informatiker. Und PET kannten wir hier vielleicht schon so als PET-Flasche unkaputtbar. Das ist hier ja gar nicht gemeint, sondern wirklich dieses Privacy-Enhancing Technologies. Also Privacy als schon Datenschutz, Privatsphärenkonzept, Technik. Wie kann man Datenschutz fördern oder fortentwickeln, indem man Technik einsetzt? Und 1996 bei der Sommerakademie, also im August, das heißt, da war ich dann schon über ein Jahr da, da hat dann Herr Bäumler das Thema Datenschutz durch Technik, Technik im Dienste der Grundrechte eingeführt. Also das heißt, die Diskussion über dieses Thema lief dann schon ja, fast ein Jahr, würde ich sagen. Und sie lief mit zuerst, müssen wir nicht ein Fragezeichen dahin schreiben? Datenschutz durch Technik? Fragezeichen. Und Herr Jürgens hat sich ganz stark dafür ausgesprochen, das Fragezeichen wegzulassen. Und zwar so ein bisschen... Lass uns das doch einfach weglassen, das stimmt schon so. Und ich war auch der Meinung, während Herr Bäumler zu dem Zeitpunkt noch zögerte. Also deswegen glaube ich nicht, dass meine Stelle schon deswegen so als Technikgestaltungsstelle gemeint war. Wohl aber, dass das jetzt ab da auch die Möglichkeit gab, das dahin zu entwickeln.
Wie haben Sie so diese Umstellung von diesem eher behördlichen hin zu diesem jetzt dann ja, mit größerer Perspektive ausgestatteten Datenschutz dann empfunden? Oder wie haben Sie das miterlebt?
Hautnah. Also tatsächlich war das so, dass diese Idee der Projektkooperation über die Gruppe um Fitzmann und Günter Müller schon spätestens losging mit dem Kolleg von der Gottlieb Daimler und Karl Benz Stiftung zu mehrseitigen Sicherheit oder Sicherheit in der Kommunikationstechnik. Wir hatten dann zwei Ideen, die wir auf wenigen Seiten als Ideenskizze beschrieben hatten, das virtuelle Datenschutzbüro und dieses Projekt WAU, Webzugriff anonym und unbeobachtbar. Dazu kam dann noch die Teletrust-Initiative zu Biotrust, also zu einem Biometrieprojekt. Und diese drei Projekte gingen dann ziemlich gleichzeitig an den Start, also wir waren mit allen erfolgreich, also die Projektförderer waren bereit, dafür Fördermittel zu geben. Es war eher schwierig, dann alles auch so zu besetzen. Also am Anfang hatten wir Leute, die immer nur 3 Monate da blieben. Auch wieder gut fürs Networking übrigens. Die sind alle noch weiter im Bereich Datenschutz und Datensicherheit aktiv. Auch wenn das vielleicht für Sie nur so eine Durchlaufstation bei uns war.
Sie hatten ja auch gerade eben noch das Projekt WAU erwähnt. Das ist ja nachher zum Projekt Anon geworden, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Ein Projekt, das sich mit Anonymität im Internet beschäftigt. Was genau verbirgt sich dahinter? Warum sollte ich anonym im Internet sein? Beziehungsweise bin ich es nicht sowieso schon?
Tatsächlich ist jeder Nutzer im Internet nicht mit dem echten Namen vertreten, sondern erstmal mit einer Maschinenkennung. Die Maschinenkennung, also am Rechner eine zugeordnete IP-Adresse, Internet-Protokoll-Adresse, ist aber dann eindeutig für diesen Rechner bzw. das System, damit überhaupt die Nachrichten zugestellt werden können. Und das bedeutet, wir haben jetzt ein Pseudonym, aber das durchaus auflösbar ist, einmal von dem Internet Service Provider, der nämlich diese IP-Adresse vergeben hat, aber auch für andere, es sei denn, man hat sowieso eine statische Adresse, dann kann man das also sogar leicht rausfinden über andere Leute, dass die dort gerade aktiv sind. Das Problem ist, dass damit auch geguckt werden kann, nachvollzogen werden kann, wer sich wofür zum Beispiel interessiert, wer wohin surft. Und etwas, was wir jetzt im normalen Shopping-Bereich haben, also Internet-Einkauf versus Einkaufen in der Offline-Welt, das wäre so, als wenn tatsächlich das Mitlesen, das Anschauen von Schaufenstern auch trackbar, auch nachvollziehbar wäre, dass also vielleicht sogar der Name dran klebt, wenn man dann ins Kaufhaus geht. Vielleicht will man das ja auch. Vielleicht möchte man gerade begrüßt werden vom Bäcker, na, Herr Meier, das Übliche, und kann also dann darauf aufbauend auch sagen, ja genau, und heute noch ein 3 Brötchen mehr. Kann also diese Kommunikation auf dem Level nutzen, also eine persönliche Interaktion suchen. Das schließt aber dieser Dienst nicht aus, der auf der technischen Ebene sagt, warum nicht alles anonym halten, also diese Informationen gar nicht zustande kommen lassen, in dem Bereich, wo es wirklich keinen angeht. Der Mittler, nämlich der Internet Service Provider, der muss es ja gar nicht wissen. Auch die Webseitenbetreiber müssen nicht wissen, wer da surft, es sei denn, es kommt zu einem Kauf mit Eingabe von vielleicht Login-Name, Passwort, Bankinformation und so weiter. Das ist übrigens nicht nur interessant für Nutzer und den Datenschutz, sondern auch und deswegen auch ein Teil der Förderung durch das Wirtschaftsministerium gegen Wirtschaftsspionage im Bereich der Geschäftsgeheimnisse. Dass also Firmen auch aufgefordert wurden, unser Produkt, unseren Anonymisierungsdienst zu nutzen, damit dann andere Firmen das nicht herausfinden konnten, wofür sie sich gerade interessieren. Und hier geht es dann einmal um Anonymität, also nicht herausfinden, wer dahinter steckt, aber auch die Auftrennung der Verkettung, der Verkettbarkeit, dass jemand, der sich für A interessiert und für B, und selbst wenn ich nicht weiß, wer das ist, aber weiß, es ist dieselbe Person, dass ich daraus auch Schlüsse ziehen kann, dass das unterbunden wird. Und das leistet dieser Dienst.
Es gibt ja viele Ideen von Anonymisierungsdiensten. Es gibt sie auf dem Markt für Geld, man kann sie umsonst nutzen, von freien Anbietern, teilweise eben von kommerziellen Anbietern. Was ist das Besondere jetzt an Anon und dem JAP gegenüber diesen anderen Diensten?
Das Besondere ist, dass diese ganz einfachen Konzepte, die nämlich nur darauf beruhen, man hat einen Mittler, einen sogenannten Proxy, der die Daten durchleitet und die Adressen anonymisiert, nämlich gleich macht. Dass diese Gefahr, dass es eine einzige Instanz ist, bei Anon umgangen wird, indem man nämlich mehrere Instanzen hat, die alle nur ein Teilwissen haben und wo die sämtliche Kommunikation darüber hinaus verschlüsselt abläuft. Das bedeutet, dass wir hier eine Kette haben von Leistungserbringern. Und man kennt ja so das Sprichwort, ne, nichts ist, also die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. In diesem Fall ist das aber eine Weisheit, die in diesem Informatikkonzept anders aussieht. Wenn ein Glied schwach ist, dann macht das dieser Kette vielleicht was aus, dass jemand nicht surfen kann, Verfügbarkeit. Problematisch. Aber in der Aufdeckung der Anonymität ist also die Anonymität nur dann gebrochen, wenn alle ihr partielles Wissen zusammentun. Und das heißt, alle müssen kooperieren. Ein schwaches Glied macht gar nichts. Wenn wir n Kettenglieder haben, n minus 1 schwache Glieder machen auch nichts. N schwache Glieder, wenn die ganze Kette schwach ist, schwach im Schutz der Anonymität, dann ist es also aufdeckbar.
Wie man der Presse entnehmen konnte, gab es aber auch Ärger um diesen Dienst. Nicht alle waren glücklich damit, dass es jetzt einen Anonymisierungsdienst gab, der nicht nur staatlich gefördert war, sondern sogar noch und zumindest teilweise unter staatlicher, nicht Kontrolle, aber unter staatlicher Mithilfe dann passierte. Ich spreche hier insbesondere von den Strafverfolgungsbehörden, die, glaube ich, auch in Anonymisierungsdiensten ihre Arbeit behindert sahen. Es gab da einen Fall mit dem BKA. Was war da passiert?
Beim BKA-Fall gab es also einen Beschluss gegen den Anonymisierungsdienst, der besagte, dass da jetzt also Daten gespeichert werden mussten. Daraufhin wurde überhaupt diese ganze Strafverfolgungsfunktion, die Funktionalität eingebaut, dass sowas dann auch ging, dass also überhaupt diese Möglichkeit der Aufdeckung dann bestehen sollte. Und das ULD hat gegen diesen Beschluss aber Beschwerde eingelegt. Trotzdem musste das Projekt diesem Ganzen nachkommen, ist also auch passiert. Und es gab sogar dann bei dieser sehr langen Prozedur des Mitloggens wahrscheinlich einen Datensatz, der dann gespeichert war und da lag. Und inzwischen war aber längst dieser Beschluss schon als rechtswidrig, als nichtig erklärt worden. Das wurde aber dem ULD gar nicht kommuniziert. Erst im Nachhinein bekam man raus, dass da eigentlich der Beschluss sofort einkassiert worden war und man hätte diese ganze Chose gar nicht machen müssen. Als aber dann diese ganze Sache presseöffentlich wurde und mit dem Hinweis, wir hatten eigentlich auch gar keine Ergebnisse, nur diesen einen Datensatz, ging es dann erst nochmal los, indem dieser Datensatz nämlich beschlagnahmt wurde, jetzt auch von einer anderen Rechtsgrundlage, weil ja wir zugegeben hatten, da es einen Datensatz gibt.
Gibt es denn oder können Sie verstehen, dass aber die Polizei durchaus losgelöst von diesen Betrügereien, wo sicherlich auch viel bei den Providern dann auch leichter Zugänglichkeit sicherlich auch die Schuld mit drin liegt, aber gerade so in diesen Bereichen Pornografie, Kinderpornografie, bestimmte andere schwerere Kriminalität, dass dort die Polizei auf Anonymisierungsdienste nicht so gut zu sprechen ist?
Also ich kann nachvollziehen, dass alle Dinge, die ich als, wenn ich ein Polizist wäre, dass alles, was mir die Arbeit vielleicht schwerer macht, dass ich das nicht mag. Dazu können auch solche Anonymisierungsdienste gehören. Und natürlich ist es kein Ziel von Anon, Verbrechen zu fördern. Also von daher, denke ich, ziehen wir da am selben Strang. Meine These ist, es muss zu einem Diskurs kommen, wo man die einzelnen Anforderungen tatsächlich durchdekliniert und feststellt, woran liegt etwas, wenn etwas stattfindet, was nicht soll. Wollen wir das in Kauf nehmen als Gesellschaft, weil vielleicht sonst eine Totalüberwachung droht? Ist das etwas, was so schlimm ist, wir müssen daran? Ist es etwas, was wir sehr leicht lösen können technisch? Bis hin zur sorgfältigen Erarbeitung von solchen Beschlüssen. Ich habe also ehrlich gesagt keinen gesehen, der mich jetzt bei dem ich nicht zu meckern gehabt hätte. Und ich bin Informatikerin, habe mich von den Juristen also noch durch weitere Kriterien eher bösgläubig machen lassen.
Nach den Privacy Enhancing Technologies, nach diesem Paradigmenwechsel aus den ehemaligen Technikstürmern, Maschinenstürmern der Datenschützer, wurden auf einmal zum Teil jedenfalls in Deutschland zunächst Technikbefürworter. Aber das war ja nicht das Ende der Entwicklung. Es gab ja weitere Ideen. Es wurden ja noch weitere Instrumente geschaffen. So in etwa, sagen wir mal, zum Jahrtausendwechsel gab es eine neue Idee, die Raumgriff. Was war das?
Es ging jetzt speziell um die Wirtschaftskomponente. Also nicht nur Datenschutz und Recht, Datenschutz und Technik, sondern Datenschutz und Wirtschaft. Und was braucht die Wirtschaft? Wie kann man Wirtschaftsanreize schaffen? Und eines der größten Anreize, die wir zurzeit haben, sind nämlich nicht die negativen Sanktionen, also vielleicht Bußgelder, die dann aber selten verhängt werden, oft angefochten werden und gar nicht so durchgreifend sind, sondern was Positives, positive Anreize. Und da haben wir dann in Schleswig-Holstein zwei Instrumente eingeführt, die beide mit einem Siegel enden. Das gelbe Siegel für das Datenschutzgütesiegel und das blaue für das Datenschutzaudit, also auch ein absolviertes Prüfverfahren, womit man dann positiv Reputation sich verschaffen kann, werben kann.
Gab es Vorbilder, die man anpassen konnte? Vielleicht aus dem Ökologiebereich?
Ehrlich gesagt, es gab eben viel zu viele Vorbilder. Und alle so, dass jeweils auch wieder unklar war, will man eigentlich in die Richtung gehen. Also bei Ökologie zum Beispiel habe ich mich auch früher damit sehr stark beschäftigt. Da war der Umweltengel in der Diskussion unter den echten Umweltschützern stark kritisiert. Der Umweltengel, der nur zertifiziert, dass ein Produkt in einem Bereich etwas besser ist als ein Alternativprodukt. Was nicht heißt, dass es gut ist. Und was auch nicht heißt, dass nicht eigentlich die gesamte Produktschiene völlig Mist ist, weil nämlich eine Alternative zur Verfügung stünde. Vielleicht jetzt mal also Äpfel mit Birnen vergleichen. Also sagen wir mal, ein Auto, was ein bisschen weniger verbraucht, könnte ein Umweltengel bekommen. Ein Fahrrad erstmal nicht, weil das Fahrrad ja an sich schon keinen Ausstoß hat. Natürlich könnte jetzt ein Fahrrad mit Kork-Sattel statt Gummi oder sowas ein Ökosiegel kriegen, weil das ja dann einen verbesserten Wert hätte. Aber das heißt, ein Fahrrad an sich wäre vielleicht genauso oder schlechter sogar von diesem Siegeleffekt vergleichsweise mit dem Auto, was eben ganz wenig besser ist als das Konkurrenzauto. Also sowas ist natürlich kritisch. Beim Datenschutz spielt zusätzlich eine Rolle, wenn man das jetzt mal überträgt, dass wir eigentlich erwarten, dass alle Technik und alle eingesetzte Technik datenschutzkonform ist. Und das muss sie nämlich sein, sonst dürfte man sie nicht einsetzen und dann wäre doch alles verboten, dürfte gar nicht eingesetzt werden. Leider ist die Wahrheit nicht ganz so simpel. Hinzu kommt, dass auch einige Kriterien im Datenschutzrecht sehr stark interpretationsbedürftig sind oder sehr weich sind, mit auch einem Verweis an die Konkurrenzprodukte, zum Beispiel State of the Art. Was ist denn jetzt der Stand der Technik und was ist wie angemessen? Beispiel Datenvermeidung. Wir hatten vorhin erörtert, Anonymitätsdienste funktionieren mit Konzepten, die jetzt eine Aufteilung des Wissens haben, besser, als wenn man das Wissen konzentriert. Es erfordert aber einen höheren Aufwand an Infrastruktur. Es erfordert auch mehrere Betreiber, die sich da irgendwie finden müssen. Also die Dienste müssen ja sehen, wie können sie überhaupt zusammenpassen. Also wäre jetzt nicht unbedingt von allen Perspektiven zu sagen, ja, jede Kommunikation muss erstens anonym sein und zweitens auch noch mit dem Mix-System anonymisiert werden. Aus technischer Sicht könnte man tatsächlich sagen, warum denn nicht? Aber wird zurzeit noch nicht gefordert, dass es so läuft. Und deswegen ist also auch eine Frage, was mit den Gütesiegeln generell da bezweckt wird. Reicht es schon, etwas auszuzeichnen, was besser ist als die Konkurrenz? Oder will man etwas haben, was Privacy-Enhancing ist, fördernd? Und wir haben dann einen kleinen Kunstgriff gemacht. Wir machen beides in dem ÖLD-Gütesiegel. Wir bescheinigen die Datenschutzkonformität gemäß allem, was gefordert ist aus Datenschutzrecht, aber auch aus Datensicherheitsrecht. Zusätzlich fordern wir die Leute auf, und es wird auch so genutzt, dass sie einen Passus schreiben, der wird auch veröffentlicht. Was ist denn besonders datenschutzfreundlich dabei? Und nicht nur vielleicht der Sattel oder so, der jetzt besonders ausgestaltet ist, wenn wir bei dem Fahrradbeispiel bleiben, sondern dass das etwas ist, was ja dann auch sichtbar ist für andere. Wenn das also sehr lächerlich wäre, dann würde das vielleicht auffallen. Also von daher ein bisschen mitverhaften in Richtung vorankommen, den Stand der Technik nach vorne treiben. Und scheint auch langsam zu funktionieren.
Wie sieht es denn aus, wenn das Gütesiegel jetzt weiter ja sich durchsetzt? Ich hätte gesehen, es gibt ja schon so ein paar Bereiche, wo ja mehrere Firmen auch schon ein Gütesiegel haben, gerade so in diesem Bereich Schredderunternehmen, Medizinbereich gibt es so ein bisschen was. Wenn jetzt alle das Gütesiegel haben, dann ist es doch eigentlich auch wieder wertlos, oder?
Also das Gütesiegel, genau wie übrigens andere seriöse Gütesiegel, funktioniert so, dass man eine Rezertifizierung haben muss. Das bedeutet erstmal, dass wir dann überall auf ein gewisses Level kommen. Wenn in Ihrem Szenario also alle ständig ein Gütesiegel haben, dann ist es also eher sowas wie, gucken Sie sich mal hier Ihr Stativ an oder eine Leiter, dass da also irgendein Siegel auch draufklebt vom TÜV. Sie können da nämlich draufsteigen und wir hoffen sehr, dass alle Leitern, die wir einsetzen, so ein Siegel haben. Sonst haben wir vielleicht ein Problem. Oder Spielzeug, dass wenn man dran lutscht an Babyspielzeug, ne, also das Baby dran lutscht, dass da jetzt keine bleihaltigen Farben sind. Hoffen wir sehr, dass das gewährleistet ist und würden also schon im Augenblick darauf achten, dass bestimmte Produkte ohne so ein Gütesiegel gar nicht ins Geschäft kommen. Also ich wünsche mir, dass wir eine Durchdringung haben, 100%, und mit Rezertifizierung, nämlich Checks, wenn nämlich sich die Technik geändert hat, wenn die technische Sicherheit erodiert, wenn die Angriffe zum Beispiel sich weiterentwickelt haben, dass dem auch nachgekommen wird, dass es eher ein Standard ist. Trotzdem hieße das also auch eine Auszeichnung, nämlich wenn wir jetzt sehen, es gibt Produkte in diesen anderen Bereichen, Leitern, Puppen zum Lutschen oder so, ohne Gütesiegel. Es gibt ja auch Länder, bei denen so etwas nicht so doll eingefordert wird, dass wir vielleicht von der Europäischen Union da den Schwerpunkt setzen und dass das aber auch tatsächlich zu einem Exportschlager werden kann. Also Datenschutz aller Europäische Union mit dem Gütesiegel. Und da sehe ich jetzt nicht ein schleswig-holsteinisches Provinzgütesiegel. Wir waren halt dazu verdammt, diese Beschränkung zu haben. Sondern dass wir zu großräumigeren und standardisierten Verfahren kommen. Und das wird ja jetzt auch probiert in dem Projekt Europrice, wo es um ein European Privacy Seal geht.
Vor allem eins Ihrer Steckenpferde ist ja das Identitätsmanagement. Das haben Sie auch mit ins ULD, glaube ich, eingebracht. Auch etwas, eine Idee, die sich dann langsam entwickelt hat und dann auch ziemlich an Fahrt zugenommen hat hier im ULD. Was verbirgt sich dahinter? Was ist Identitätsmanagement?
Identitätsmanagement bedeutet, dass der Nutzer, der Betroffene, möglichst weitgehend selbst in der Hand haben soll, was mit seinen Daten, mit seinen Identitäten in der Kommunikation mit der Außenwelt geschieht. Und eigentlich ist das primär die Umsetzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Also zu wissen, was, wann andere über einen wissen und auch entsprechend reagieren zu können. Und das jetzt mit Technikunterstützung. Wir können das auch anders erklären. Wir hatten am Anfang überlegt, wann braucht man Anonymität, wann braucht man aber auch gerade nicht Anonymität. Also wann möchte ich auf bestimmten technischen Schichten, wir arbeiten in der Informatik ja viel mit Schichtenmodellen, auf bestimmten Schichten anonym sein, auf anderen aber gerade nicht. Und ist etwas, wenn ich Daten herausgegeben habe, ist mein Datenschutz dann eigentlich verwirkt, was das angeht? Als Informatiker haben wir keine durchsetzbaren Konzepte, wo wir sagen können, dann sind garantiert Daten gelöscht, werden garantiert nicht weitergegeben, wir haben also weiter die Kontrolle darüber. Gerade im Internet wird das dann offensichtlich. Heißt das dann nicht, wir müssten von vornherein Daten vermeiden? Ja. Können wir das total anonymisieren? Nein, reicht nicht. Wir wollen eben bestimmte Daten hergeben, beziehungsweise müssen dies auch tun, zum Beispiel im Bereich mit der Verwaltungskommunikation, dass wir dort der Verwaltung unsere Daten nennen und trotzdem versuchen, Kontrolle zu behalten. Das Ganze funktioniert vom Konzept so, dass man sein Leben in verschiedene Kontexte, verschiedene Rollen auch separiert und pro Kontext überlegt, welche Art der Authentisierung brauche ich, welche Art der Wiedererkennbarkeit. Sind das zum Beispiel Dinge wie, ich kaufe einmal jetzt hier ein und kehre nicht wieder und es ist mir auch egal, was mit diesen mit der Identity passiert, die wird nie wieder verwendet. Das ist also mehr eine Zufallszahl, die einmal auftaucht als Pseudonym. Oder ist es etwas, wo ich eine Reputation haben möchte? eBay beispielsweise, Auktion. Wenn ich jedes Mal mit null Reputation, also keiner hat jemals bestätigt, dass ich eine Transaktion nach den Regeln abgewickelt habe, wenn ich alle Transaktionen so anfange, kann das gut sein, dass bei mir keiner kauft, weil also gesagt wird, der müsste ja wohl erstmal Erfahrung gesammelt haben und auch Nachweise bringen. Vielleicht ist das nämlich ein Betrüger, der im großen Stil uns abziehen will, dass man also da die Reputation auch braucht. Oder dass man seine Autorisierungen, seine Berechtigung nachweist, aber so, dass das nicht alles verknüpfbar ist. Und wir reden davon Verketten und Unverkettbarkeit. Es gibt tatsächlich auch Konzepte wie die anonymen Credentials oder private Credentials, die genau sowas ermöglichen, eine Autorisierung nachzuweisen, ohne dass dann eine Verkettung entstehen kann für Beobachter. Der und die oder die hat dann das und das gezeigt und also damit auch Bewegungsprofile erstellen kann. Das ist die technischen Lösungen haben wir. Ist allerdings auch noch nicht so weit State of the Art. Wir werden mal sehen, wie sich das in der nahen Zukunft entwickelt, wo nämlich so etwas nicht nur Bestandteil ist von Forschungsprojekten wie PRIME, Privacy and Identity Management for Europe, sondern auch von großen Firmen wie Microsoft hier gekauft wurde und angekündigt wurde, dass das in dem Card Space, also auch ein Identitätsmanagement in Nutzerhand, noch nicht so ausgereift, wie mir das dann vorschwebt, wo das schon eine Rolle spielt.
Steht das nicht eigentlich im starken Kontrast zu dem, was ansonsten jetzt aktuell in der Welt passiert? Es gibt Schüler-VZ, Studi-VZ, soziale Netzwerke, Xing, Facebook und. Es sieht so aus, als wenn die Menschheit eigentlich gerade davor ist, möglichst alle ihre persönlichen Informationen im Internet auszuleben und miteinander zu verbinden. Das, was Sie ja geschildert haben, ist ja gerade dieser Wunsch danach, so wenig von sich wie möglich preiszugeben. Wie lässt sich das beides miteinander verbinden?
Also vielleicht lässt sich das nicht für jeden hundertprozentig miteinander verbinden, was die Datenvermeidungskomponente angeht. Für einige aber schon. Erstens sind nicht alle dabei bei diesen ganzen sozialen Netzen. Zweitens, wenn sie dabei sind, wählen also viele jetzt auch schon Pseudonyme. Oder sie gucken sich doch jetzt mal an, also europäisch vielleicht noch stärker als in den USA, das wird man jetzt auch noch mal weiter beobachten. Wie sind dann aber die Datenschutzeinstellungen? Einmal die Versprechungen in der Privacy Policy, aber dann auch die Einstellungsmöglichkeiten. Das nämlich am Anfang, dass es bei den meisten Diensten so war, als Default, als Standardeinstellung, konnten alle, auch von außerhalb, vielleicht auch noch durch Suchmaschinen durchsuchbar, von Leuten, die gar nichts damit zu tun haben, alle Daten sehen und finden. Oder ist es so, ich habe also ein Freundesnetzwerk und Freunde dürfen bestimmte Informationen sehen, andere Leute aber nicht. Und ich denke, darauf läuft es hinaus, dass da also die Medienkompetenz erstmal wächst. Auf der anderen Seite ist Identitätsmanagement, ich sagte ja schon, wissen, wer was wann über einen weiß, auch dazu da, die Transparenz zu erhöhen. Und das ist natürlich gerade gut, wenn man auch Daten von sich preisgibt, also dass man dann mehr übereinander weiß. Einen anderen Punkt allerdings, der jetzt so mitschwingt in Ihrer Frage, Herr Krasemann, der ist die Datenverarbeitung durch ganz normale, private, persönliche Personen. Also nicht juristische Personen, Organisationen, die im Datenschutzrecht gebunden sind, sondern auch, dass man sich überlegt, ist das eigentlich, wenn jemand anders über mich viele Daten hat, auf seinem Rechner hat, vielleicht auch nicht sehr schön abgesichert hat, hat der jetzt eine Verantwortung für meine Daten oder nicht? Also diese Fragen werden auch rechtlich noch in nächster Zeit immer mehr hochkommen, denke ich. Und vielleicht individuell entschieden werden, vielleicht braucht man noch andere Konzepte. Aus technischer Sicht arbeiten wir auf jeden Fall an etwas, was sowohl als auch funktioniert. Dass es also egal ist, ob ich gerade mit einer Organisation spreche oder mit einem Peer, mit einem Kollegen. Oder dass man auch überlegt, wenn der Kollege jetzt als Arbeitnehmer für seine Organisation spricht, wie ist denn das jetzt zu repräsentieren? Und insoweit wird Identitätsmanagement, so wie wir gerade versuchen, das im Nachfolgeprojekt von Prime, das heißt dann Prime Life, zu bearbeiten, eine Art Weltmodellierung, die tatsächlich auch lebenslangen Datenschutz sich auf die Fahnen geschrieben hat. Also etwas, wo wir heute was offenbaren und doch später immer noch die Kontrolle haben sollen, dass es nicht verwirkt ist. Ich sehe zum Beispiel als Gegenbeispiel wieder, sehr viele Eltern, die über ihre Kinder Daten ins Internet stellen. Und die Artikel 29 Datenschutzarbeitsgruppe sagt dazu, Achtung, ihr habt als Prämisse einzuhalten, was ist das Beste für das Kind? Vielleicht ist gerade das Beste für das Kind, wenn da ein süßes Foto drin ist. Vielleicht ist es aber später gar nicht mehr das Beste, wenn dieses süße Foto von allen durchsuchbar ist und ein Kind vielleicht im späteren Alter deswegen gemobbt wird oder vielleicht nicht mehr zum Präsidenten gewählt werden kann, weil irgendwelche Jugendverfehlungen auftauchen, wo man damals nicht berücksichtigt hat. Das geht doch eigentlich keinem was an. Es kann aber auch dazu führen, dass das Bewusstsein der Gesellschaft sich insgesamt ändert. Ich denke, es hat sich schon geändert im ganzen Bereich Internet, wie sich das fortentwickelt, dass einmal vielleicht das Datenschutzbewusstsein auf einmal sehr viel stärker zunimmt, als es zurzeit den Anschein hat. Oder dass gesagt wird, bestimmte Jugendsünden, das ist okay, das haben wir alle, das spielt gar keine Rolle. Das mag sein, dass das dann für das heutige gesellschaftliche und rechtliche System dann auch ganz gut passt. Aber auch da, wie können wir für einen lebenslangen Bereich planen, so langen Zeitraum. Es geht ja bis zu, was passiert, wenn das politische System sich ändert. Ein Beispiel, was ein bisschen gemein klingt an dieser Stelle, die Judenverfolgung und Vernichtung in den Niederlanden war deswegen relativ erfolgreich, weil die Niederländer schon vor den Nazis in den Niederlanden eine Datenbank hatten mit Religionseinträgen. Das heißt, es gab schon diese Datenbasis. Man musste nicht mehr fragen. Man hatte das also gleich schon geliefert bekommen. Warum? Es hatte keiner als sensibel eingestuft. Jetzt inzwischen gelten religiöse Daten als sensibel, Artikel 8 der EU-Datenschutzrichtlinie. Aber ist dann jetzt alles da drin schon abgebildet? Und was ist, wenn es für mich persönlich sensibel ist, aber für eine andere Person nicht offensichtlich in diese Kategorie fällt? Wie kann ich das kennzeichnen? Wie kann ich damit umgehen? Oder heißt es doch, wer wirklich Datenschutz haben will, der muss aussteigen aus der heutigen Informationsgesellschaft? Wir glauben, das kann nicht so sein. Wir glauben, es gibt andere Lösungen, die Technik liefert viel und wir hoffen, dass wir schnell genug daran arbeiten, bevor tatsächlich sich das alles umdreht und über jeden schon Informationen im Web sind. Ja, nicht nur über die Daten preisgeben, sondern auch bei denen andere Leute Daten preisgeben oder die ähnlich sind, statistisch ähnlich sind zu Leuten, über die Daten vorhanden sind. Also das sind ja auch noch weitere Probleme, wo wir auch noch nicht juristisch am Ende sind, denke ich. Was ist denn mit Daten, die eigentlich keiner Person richtig zugeordnet werden? Vielleicht sind sie zuordnenbar, aber sie werden nicht zugeordnet. Aber trotzdem gelingt es einem, diese anonyme Person zu diskriminieren, zu diskreditieren, in die Privatsphäre einzugreifen. Und aus technischer Sicht glauben wir auch, wir müssen da was tun. Die juristische Sicht erkennt auch, da fehlt es so ein bisschen. Es gibt Diskriminierungsverbote, es gibt Datenschutz, aber wo passt es noch nicht ganz zusammen? Und wir sind dabei, solche Konzepte auch mitzugestalten. Ich denke, das ULD und wir würden uns daran überheben, das allein zu tun. Aber die Diskussion mitzuprägen, mit anzustoßen und auch mitzugestalten, das ist etwas, was hier ein großer Schwerpunkt in der gesamten Arbeit ist. Nicht nur bei mir persönlich, sondern auch bei vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, die sich ja da auch stark für interessieren.
Wie ist Ihr Optimismus, was dieses angeht? Sie haben ja auch selber Kinder. Werden die in einem eher Welt-VZ irgendwann leben? Oder wird sie wirklich dieses technisch unterstützte Identitätsmanagement so begleiten, dass es den Datenschutz auch bei Ihnen mehr fördert? Weil man sieht auch, was so in der Technik ja so in den letzten Jahren passiert ist. Es gab ja auch schon gerade in Deutschland zum Beispiel die elektronische Signatur, die auch schon mit Pseudonym möglich war. Also es war möglich unter Pseudonym oder ist schon lange in Deutschland rechtlich so geregelt, dass man unter Pseudonym auftreten kann. Und das sogar so, dass der andere gegebenenfalls, wenn es immer hart auf hart kommt und irgendwas rechtlich passiert, rausfinden kann, wer sich dahinter verbirgt. Sogar über eine staatliche Stelle gegebenenfalls, beziehungsweise zumindest über eine Zertifizierungsstelle. Dieses hat sich bisher nie durchgesetzt.
Insgesamt hat sich ja die Signatur nicht durchgesetzt. Also da kann man jetzt dem Pseudonym, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Die Signatur, denke ich, wird sich auch nicht durchsetzen, wenn noch zu wenig möglich ist, was man damit macht. Ich persönlich habe aber auch Probleme mit der Haftungsfrage, dass sobald eine Signatur von mir auftaucht, die rechtliche Fiktion ist, das ist auch von mir. Also ich selbst weiß, wie unsicher solche Geräte sein können. Ich meine nicht die zertifizierten Geräte für die Chipkarten, die Signaturkarten, sondern die Komponente, die mir darstellt, was ich signiere. Wir haben da ganz normale Windows-PCs oder Linux-PCs, die manipulierbar sind. Und von daher, denke ich, haben wir da erstmal noch ein ganz anderes großes Problem, was noch nicht gelöst ist. Bei den Pseudonymen ist es aber auch so, man muss diese Signaturen kaufen. Man muss die Signaturkarten kaufen, die Pseudonyme extra für jedes nochmal, wenn es jetzt günstig ist, ich bin über die Preise nicht ganz informiert, 15 Euro, früher waren es 100 Euro zahlen. Das ist unglaublich. Ich möchte eigentlich zum Nulltarif Pseudonyme generieren können, in Sekundenschnelle, Wegwerf-Pseudonyme, die ich dann nicht mehr brauche oder welche, wo ich sage, da hänge ich aber jetzt dicke Teile meines Lebens ran, Autorisierung, Zeugnisse, sowas alles, und dass ich das entscheiden kann.
Sehen Sie denn aber auch eine Gefahr, dass es vielleicht sogar in der Zukunft so sein wird, dass es eine Gesellschaftsschicht gibt, die sich mit solchen Sachen dann auskennt, ihre Daten im Griff hat, und eine andere, die vielleicht entweder nicht will oder vielleicht auch nicht unbedingt in der Lage ist, technisch oder auch aus finanziellen Gründen sich das zu leisten, Identitätsmanagement, und dann darunter leiden wird.
Wir haben ja das Problem der E-Inclusion, das Mitnehmen von allen, was überhaupt die Nutzung von IT, von Dingen in der Informationsgesellschaft ist, schon identifiziert. Also die EU arbeitet zu dem Thema. Und ich denke, wir haben ganz stark die Privacy-E-Inclusion, die wir brauchen, und nicht die Privacy-Haves und die Have-Nots, dass sie sich gegeneinander ausspielen. Man könnte ja glücklich sein, dass jetzt mal auch Techniker vielleicht bestimmte Dinge besser beherrschen für die Informationsgesellschaft und für die, also dass das eine Klassenänderung ist. Das ist natürlich kein Grund, glücklich zu sein, sondern im Gegenteil, die Herausforderung ist, dass die Usability, die Benutzbarkeit gut genug ist, dass aber auch die Konzepte gut genug kommuniziert werden. Und da muss man auch sagen, dass sowohl die Technik viel zu komplex ist, als auch das rechtliche System mit dem, was möglich ist, was verpflichtend ist, wo wieder Ausnahmen sind. Also bis hin zu, dass ja auch die Aufsichtsbehörden an sich zu unterschiedlichen Interpretationen kommen. Wie soll man denn dem Nutzer zumuten, dass er das auf einmal alles selbst versteht? Also ich plädiere für eine Entschlackung, für eine Reduktion der Komplexität.
Sie sprachen das Verhältnis von Recht und Technik an. Die klassische Vorstellung, die konventionelle Vorstellung bis in die 90er Jahre hinein war die, dass die Technik dem Recht folgt. Dann musste man einfach pragmatisch zur Kenntnis nehmen, auch die Juristen, dass die Technik sich gar nicht unbedingt danach richtete, was denn in den Gesetzestexten und Verordnungen stand. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Recht und Technik?
Man kann nicht sagen, eins folgt dem anderen, denn in Deutschland ging es zum Beispiel dann weiter mit, es wurde ein Gesetz gemacht, was bestimmte technische Entwicklungen schon ein wenig vorwegnahm. In einigen Bereichen, also jetzt, ich rede über das TDDSG, Teledienste Datenschutzrecht, wo Cookies und so jetzt aufgegriffen wurden, die gab es natürlich schon länger, aber wo auch die Idee der Datenvermeidung deutlicher drin stand, als zurzeit gelebt wurde und, muss man sagen, als immer noch gelebt wurde, wobei das ja immer noch Bestandteil ist. Auf der anderen Seite ist die Frage aber schon deswegen ein bisschen quer, denn Recht ist national normalerweise. Wir haben ganz wenig harmonisiertes Recht auf internationaler Ebene, also so auf Grundrechte-Level, ein paar Verträge. Wir haben ein EU-Recht, da kommt jetzt sehr viel mehr, aber nur EU-Recht. EU ist natürlich nicht die Welt und sehr viel passiert außerhalb der EU. Insbesondere kann man ja auch noch Aufträge außerhalb verteilen. Während die Technik sich ausbreitet und ausgebreitet hat aufgrund von internationalen Standards, Also das Protokoll, das Internetprotokoll, das Transmission Control Protocol, wie dann Internet sich zusammensetzt. Das ist standardisiert, das ist definiert, das ist vielleicht nicht toll. Es ist weder aus Datensicherheitssicht toll, vielleicht noch aus Effizienzgründen und noch aus Datenschutzsicht. Aber das ist der Konsens, der wird geschaffen, der wird diskutiert, der wird implementiert und es setzt sich durch. Und siehe da, es ist ein Erfolg, obwohl man eigentlich sagen würde, wir wissen doch alle, dass es so nicht toll ist.
Hegen Sie den Optimismus, dass man durch eine verbesserte Gesetzgebung, durch eine stärker formalisierte auch Gesetzestextformulierung oder so, dass dann auch die Übersetzung in die Technik leichter möglich wäre?
Auf jeden
Fall. Haben Sie diese Vision? Gibt es die?
Rechtsinformatiker beschäftigen sich schon lange damit und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich selbst denke schon, dass es eine 100%-Lösung, dass wir die jetzt hier nicht hinkriegen können. Das ist immer so die Hoffnung der Techniker, dass man gleich eine 100%-Lösung schafft. Da sind andere ja auch realistischer. Aber dass wir in die Richtung kommen, dass da sehr viel mehr abgestimmt wird, harmonisiert wird, dass man auch gleich sieht, wo gibt es Zusammenstöße zwischen Normen. Also das, was wir als Informatiker vielleicht auch so eine Art Syntax- oder Abhängigkeitscheck nennen, das kann man da, glaube ich, schon viel, viel, viel besser abbilden und zu einem sehr viel professionelleren Handwerk kommen.
Wir haben schon vorhin gehört, dass durch die Technik einfach auch neue Konfliktlagen entstanden sind, auf die das Recht mehr oder weniger adäquat reagieren konnte. Sehen Sie Konstellationen, Situationen oder sehen Sie bestimmte Fälle, Fallgruppen, die man mit dem bisherigen Datenschutzrecht dem nicht gut beikommen kann? Was sehen Sie da?
Speziell sehe ich das Problem einer Beeinflussung von Menschen oder eines Eingriffes in deren Privatsphäre, ohne dass ein Personenbezug vorliegt. Nämlich erst dann, wenn wir einen Personenbezug oder eine Beziehbarkeit haben, ist das also im Datenschutzrecht auch adressiert. Nur ganz wenig Dinge sind im Datenschutzbereich jetzt schon so angelegt, dass auch diese anderen Dinge mit abgefrühstückt werden können. Sicherlich gibt es andere Rechte, zum Beispiel im Bereich der Verhinderung der Diskriminierung, die auf solche Probleme abzielen können. Aber gerade wenn noch sehr weit im Vorfeld bestimmte Typisierungen, bestimmte Einordnungen vorgenommen werden, die dann eine Auswirkung haben auf das Individuum später oder auf Gruppen. Das ist mir eben egal, wenn ich Angehöriger einer Gruppe bin, dann wirkt es ja auf mich auch ein. Dass ich dann eine Möglichkeit haben muss, festzustellen, woran lag es, Fehler zu finden, Workarounds zu erreichen oder überhaupt zu wissen, warum bin ich jetzt also in irgendeiner Gruppe oder bin ich da überhaupt drin, dass diese Information fließen muss, das finde ich wichtig. Und das bedeutet eigentlich für mich in der Konsequenz eine Modellierung des Informationsflusses auch rechtlich gesehen. Das heißt, nicht nur dessen, was einen Personenbezug hat, sondern was alle möglichen Daten angeht, wie sie in der Konstellation zusammenwirken können, wie sie interpretiert werden können, auch aufgrund falscher Annahmen. Und dass eine Aufklärung dann möglich ist. Also die Transparenz und Kontrolle auch da gilt für die Betroffenen oder für Instanzen, die man vielleicht als Zwischenglieder dann schaffen muss, wenn das den Betroffenen nicht zumutbar ist.
Reicht die Formulierung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, um unsere Arbeit gut zu machen?
Wir sprechen, wenn wir den Schutz der Privatsphäre meinen, schon von einem erweiterten Konzept oder von vielen Konzepten, die dem zugrunde liegen. Die klassische Definition der Amerikaner, the right to be let alone, von 1890 und ein bisschen vorbereitet schon in den Jahren davor, sieht vor, dass da man unbehelligt ist von äußeren Einflüssen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Idee, wie der Pioniergeist, lass den Staat auch raus aus meinem Leben, dass also nicht andere direkt mich beeinflussen können. Das kommt aber jetzt natürlich ganz stark wieder, wenn wir Awareness diskutieren mit SMS-Störungen oder irgendwelche Werbung, die auf mich einwirkt, die auch vielleicht konkret auf mich einwirkt, die auch meine Zeit stiehlt, die meine Konzentration beeinflusst. Dass so etwas also auch eine große Rolle spielt jetzt bei etwas, wo ich sagen kann, ich möchte abgeschottet sein, ich möchte das filtern. Spam hat keiner vorhergesehen, dass es so schlimm werden würde. Inzwischen verstehen alle möglichen Leute, was bedeutet das, Adressen mit Erreichbarkeitsfunktionalität, mit diesem Attention, mit der Aufmerksamkeitsökonomie, die rauszugeben und dass man da aufpassen sollte. Das ist also die Privacy, wie sie meistens verwendet wird im US-amerikanischen Bereich. Hinzu kommt dann ja etwas, was dann 1967 von Weston kam und bei uns im ähnlichsten eben der informationellen Selbstbestimmung ist. Also dass das auch schon längere Zeit angelegt war. Also nicht mehr die Vereinzelung, die Autonomie alleine, sondern auch wirklich das Kommunikationsgateway. Zu sehen, was kommuniziere ich, aber auch was kommunizieren andere über mich im Organisationsbereich, was einen Einfluss haben kann auf mich, dass man das ein bisschen ahnen kann, was da passiert. Aber da auch immer im Augenblick mit dem Personenbezug, jedenfalls speziell beim Recht auf informationelle Selbstbestimmung. In der Definition der US-Amerikaner ist es ein bisschen offener gehalten, aber wird eigentlich auch so interpretiert. Andere Konzepte werden auch vorgeschlagen. Und das fand ich jetzt ganz spannend von Phillips zu lesen, der anfing, David Phillips, zu sagen, right to be let alone, dann Weston, beziehungsweise das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und jetzt als drittes sagt, was ist jetzt mit Diskriminierung, mit Social Sorting, mit Categorization, oder er nennt es Surveillance, also Überwachung. Ich denke, das trifft es nicht ganz. Es ist nicht zwangsweise eine gezielte Überwachung. Es ist ein Einsammeln von Daten in einem großen System mit einer Kategorisierung, Einordnung, was unsere Systeme auch tausendfach am Tag machen und dann mit Konsequenzen fürs Individuum, dann haben wir wieder etwas von diesen Punkten davor, also Einfluss aufs Individuum ganz direkt, Störung oder eine weitere Verarbeitung, die in bestimmten Entscheidungen münden kann. Oder hier etwas, eine Sortierung, zum Beispiel Schufa, zum Beispiel Scoring. Zum Beispiel etwas, was Einfluss auf mein Leben hat. Und selbst wenn ich jetzt die Information kriege, dein Scorewert ist 95, was heißt denn das jetzt eigentlich? Oder 98% der möglichen Punkte, ist das jetzt, warum nicht die anderen beiden auch noch? Oder vielleicht reicht das jemandem nicht? Heißt es denn, also da gibt es ja auch Vorsehungen im Rechtssystem, dass aufgrund solcher Informationen keine automatisierte Einzelentscheidung getroffen werden darf? Es muss ein Mensch drauf gucken. Aber wie viel Informationshoheit hat er denn noch? Wie viel Entscheidungshoheit in der Bank, der Kreditberater, der dann rot sieht, er darf den Kredit also offiziell gar nicht geben. Was soll er jetzt machen? Also in den Fällen, in denen jemand nachfragte, gab es immer die Antwort, wieso, das sagt doch der Computer jetzt. Das heißt, er weiß nicht, was dahinter steckt, er weiß auch nicht mal, wie man da hinkommt. Wie soll der Betroffene das mitkriegen? Also das halte ich für ganz relevant für den Schutz der Privatsphäre. Das ist eben nicht in unserem Datenschutzrecht, Data Protection versus Privacy, schon so angelegt. Und eine vierte Komponente unterscheidet dann noch Phillips, der davon spricht, man muss diskutieren, was ist wirklich privat und was ist öffentlich. Und zwar auch gesellschaftlich, dass man dort festlegen kann, Datenschutzkonzepte mit beeinflussen oder Gesellschaftskonzepte mit beeinflussen. Wie kann man denn aber die Gesellschaft fortentwickeln? Wie kann man neue Ideen oder auch eine Änderung der Gesellschaft und eine Änderung des Rechtssystems gemäß der geänderten Gesellschaft durchsetzen. Dazu gehört, dass man die Meinung kommunizieren kann, also freie Meinungsäußerung. Das wird jetzt in Kontext gesetzt mit auch Veränderung dieser Diskussion, der Debatte. Nämlich, wenn man diese Meinung nicht äußern kann, weil man vielleicht Angst hat, dass irgendwas deswegen passiert, dann kann man das System auch nicht gut ändern. Das können wir übrigens vielleicht noch schlechter ändern, wenn wir in Technik das wirklich fest reingegossen haben. Also dass wir ein System bauen, was sehr statisch ist, sowohl rechtlich als auch technisch, die freie Meinungsäußerung nicht direkt unterstützen oder nur den Mutigen das noch vorbehalten, die dann noch ein bisschen aufbegehren können, aber dass also nicht mehr eine echte Wahlmöglichkeit besteht. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass selbst wenn das System der Anonymität, das Konzept der Anonymität in einigen Bereichen jetzt geschwächt wurde, dass wir uns trotzdem vorbehalten werden für Wahlen, für Abstimmungen, da Anonymität noch die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte zu haben. Und dass so etwas weiter entscheidend ist, weil das Einfluss hat wieder auf die gesamten Konzepte der Gesellschaft und damit auf alles, was wieder unter Datenschutz und Privatsphärenschutz verstanden wird.
Ihre letzten Ausführungen weisen darauf hin, dass Sie eigentlich über das Recht als die Basis für Datenschutz schon hinausgehen. Sie fragen über die Differenz privat-öffentlich eigentlich, was liegt dem voraus, worauf das Recht oder als Konflikt voraus, worauf das Recht schon die Antwort gibt. Es ist ein Grundrecht, es ist sogar ein Gewährleistungsgrundrecht, ja, dass der Staat auch was dafür tun muss, dass dann Datenschutz gewährt ist und dass auch die Sicherheit von Systemen in diesem neuesten Integritätsurteil zum Beispiel auch gewährleistet wird. Worin sehen Sie jetzt, wenn Sie das jetzt nochmal abstrahieren, diese vier Paradigmen, die Sie aufgezählt haben, worin sehen Sie dann so diesen Kern des Datenschutzes, auf welches gesellschaftliche Problem reagiert er?
Also aus meiner Sicht ist das stärkste Problem, dass die Basis des Ganzen ist, ein Machtungleichgewicht. Das heißt, der Einzelne, der Betroffene, nämlich das Individuum, dessen Privatsphäre, das kriegt er alleine gegen viele Gegenspieler, nämlich Organisation, Staat, Gesellschaft, vielleicht auch neugierige Nachbarn, nicht gut geregelt. Er braucht also eine Basis, das kann auch das Rechtssystem sein, also dass wir uns darauf verlassen können, wir haben zur Not einen Richter. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir wissen, wir haben eine Basis, eine rechtliche Basis, einen Richter, wir haben Systeme, die wenigstens eine gewisse Grundsicherheit anbieten. Wir wissen vielleicht auch, wo es nicht so richtig funktioniert. Aber dass man bestimmte Verlässlichkeiten hat, das kann man wieder zurückführen auf die Psychologie. Dass wir überhaupt nur vertrauensvoll leben können, wenn wir auf bestimmten Dingen aufbauen können und nicht ständig in eine Abwehrhaltung und Misstrauenshaltung reingeraten. Also dass eine freie Entwicklung bis hin zur Kreativität und Gestaltung und auf die Zukunft bauen, für die Zukunft investieren, vielleicht dann nur Sinn macht für ein Individuum, wenn da eine gewisse Basissicherheit ist in bestimmten Familien und so und in bestimmten Strukturen, dass da Rechtsstrukturen das auch unterstützen und dass auf jeden Fall eine Machtkonzentration zu Ungunsten von Einzelnen oder Bevölker, auch größere Bevölkerungsteilen, da sehr viel kaputt machen kann.
Das gehört zum guten Ton der Datenschützer, dass sie die Zukunft schwarz malen. Dass sie eher Pessimisten sind vom Habitus. Wie sehen Sie das?
Ich glaube eher, dass die Datenschützer eher Optimisten sind. Sonst würden sie wahrscheinlich den Job nicht machen. Dass aber vielleicht tatsächlich dass manchmal schwarz gemalt wird, um klarzustellen, Achtung, wenn wir da immer so weitermachen, dann kommen wir an ein Problem. Ich glaube, Schwarzmalen hilft außerdem auch gar nicht weiter als Konzept. Abgesehen davon würde es mich auch nicht glücklich machen, als nur noch retten, was zu retten ist, jetzt hier zu arbeiten. Ich sehe, dass wir sehr viel gestalten können, im positiven Sinne. Und denke auch, dass wir das machen müssen. Und das ist das Interessante am Job. Und nicht nur den Mangel verwalten, wir sind überfordert, wir schaffen es nicht, die Rechtsgrundlagen sind nicht ausreichend, die Technik funktioniert nicht. Also so kann man, glaube ich, nicht Leute zur Mitarbeit begeistern und auch dazu bringen, dass wirklich sich an der Sache was ändert und dass also insoweit Datenschutz auch nicht als Bremse verstanden wird, sondern als Challenge, als Herausforderung, um da vernünftige Dinge zu machen.
Für welches aktuelle Projekt begeistern Sie sich denn jetzt gerade? Haben Sie gerade was laufen, was gerade besonders spannend ist?
Das Oberthema ist ja, wenn man so möchte, immer noch Identitätsmanagement, wenn wir gerade gucken, wie kann man da die Welt tatsächlich modellieren, dass bestimmte Dinge Einfluss haben auf die Privatsphäre. Und genau dieses Thema, wenn man da jetzt nochmal runterbricht, also ich sehe, dass sehr viele Teile von anderen gut bearbeitet werden. Und sehe aber, was noch nicht so drin ist, ist, wo sind tatsächlich für Individuen, für Nutzer die Möglichkeiten, andere Informationen in ihre Systeme, in ihre Identitätsmanager mit aufzunehmen, die sie mehr informieren darüber, was dann auch passiert ist. Also ein Beispiel ist Security Breach Notification, also die Information über Sicherheitsvorfälle. In den USA Pflicht. In Europa wird das für bestimmte Teile vermutlich jetzt auch bald rechtlich so geregelt werden. Aber was passiert denn da? Dann kriege ich einen unstrukturierten Brief oder vielleicht einen Aufruf in der Zeitung. Stattdessen brauche ich doch was Strukturiertes, Auswertbares in meinen Identitätsmanager, was mir gleich sagt, Achtung, mit denen hattest du übrigens vor 3 Monaten zu tun und vermutlich bist du gerade betroffen. Also sowas möchte ich haben. Wir haben da auch schon ein paar Prototyp-Ideen zumindest entwickelt und einiges umgesetzt. Aber nicht nur für sowas wie Security Breach Notification. Ich brauche es eigentlich für alle Informationsflüsse, die so sensibel sein können oder auf jeden Fall sensibel sind. Und ich sehe, dass das ein Thema ist, was für viele noch zu weit weg ist oder wo auch viel natürlich, wenn das wirklich zum Erfolg wird, wo wir viel Standardisierung brauchen, wo wir noch nicht mal den ersten Schritt in Europa gegangen sind und die Verpflichtung haben, diese Informationen zu leisten.
Die Welt verändern. Was meinen Sie, wie wird der Datenschutz in 10 oder 20 Jahren aufgestellt sein?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem europäischen Konzept auf Datenschutzbeauftragte verzichtet wird. Es kann sein, dass es stärker eine Art Beschwerdestelle sein wird für das, was sonst nicht läuft, was Leute nämlich für sich selbst alles erreichen können. Also dass das mehr noch Vorbereitung für Gerichtsverfahren oder sowas ist, weil der Rest schon tatsächlich außerhalb des Systems läuft. Man wird, so nehme ich an, auch weiterhin auf Zertifizierungsinstanzen und Prüfungen so gehen, ob das dann im Rechnungsprüfungsbereich gleich mitgemacht wird, weil das dann Common Knowledge ist, oder ob das die Datenschutzbehörden für sich selbst machen wollen, oder ob noch ganz andere Anbieter da sind, die nach einem gewissen Schema vorgehen, was dann standardisiert ist. Das ist noch offen, denke ich, aber es wird auch sowas geben, dass bestimmte Grundsicherheit drin ist, was wir eben in den letzten 10 Jahren gesehen haben, dass sich das im IT-Bereich ganz stark und auch im rechtlichen Bereich in bestimmten Bereichen so entwickelt hat. Ich glaube auch, dass wir einige Bewegung haben werden, was die internationale Kommunikation angeht. Es ist jetzt schon so, dass einige Amerikaner ihre Teile von Datenbanken in Europa betreiben, damit das nämlich konform geht zu dem europäischen Recht, wenn sie europäische Nutzer oder Adressaten dort haben und dass also damit auch die amerikanischen Daten wiederum so verwaltet werden können, dass also die Amerikaner auch profitieren können von einem europäischen Datenschutz. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir eine stärkere Überwachung noch weiter haben werden, also Vorratsdatenspeicherung, selbst wenn das jetzt verfassungsrechtlich umstritten ist. Ich denke, wir werden zu bestimmten Dingen kommen, wo man sagt, hier sind Silos, da stecken schon mal Daten drin auf ja, Vorrat, vielleicht nicht bei den Providern, vielleicht nicht bei den Strafverfolgungsbehörden, aber irgendwas, wo man sagt, da steckt was drin, zur Not kommen wir da ran. Das könnte auch sein, dass man das nicht über solche Daten macht, die gerade anfallen, sondern eher die Credential denke. Also Credentials hatte ich vorhin gesagt, Kombination von Anonymität und Unverkettbarkeit und auf der anderen Seite Nachweis von Autorisierung, aber unter Umständen, unter definierten Umständen aufdeckbar, was eben auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das auch tatsächlich im Verwaltungsbereich und auch in der Wirtschaft akzeptiert wird und eingesetzt wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch bestimmte Daten dann quasi sicher weggeschlossen werden. Es würde sich ändern, wenn Skandale passieren würden in diesem Fall. Also wenn wirklich viel passiert, dass solche Datensilos überhaupt gar nicht sicher gehalten werden können. Da sehe ich die Diskussion als offen an. Also ich kann nicht sagen, welche Trends es gibt. Als Informatikerin glaube ich selbst, dass wir große Probleme haben werden, die Sicherheit zu garantieren. Nicht wegen der Technik, sondern auch, weil ja Menschen das implementieren, betreiben, dahinter stecken und meistens relativ viele sein müssen. Und diese Menschen verdienen meistens nicht so viel, wie sie verdienen wollten. Vielleicht verdienen sie zwar genug angemessen, vergleichsweise, aber man kann ja immer mehr verdienen. Also Korruption ist möglich und spurenloses Manipulieren vielleicht auch, wenn man tief genug im technischen System da ansetzt. Wenn so etwas publik wäre, dann würden diese großen Datenbanken aber auch gar nicht mehr Berechtigung haben, existieren zu können, weil sehr viel nach hinten losgeht. Würde insbesondere dann passieren, wenn Geschäftsgeheimnisse betroffen sind und Politikerdaten oder vielleicht auch Abgeordnetenrichterdaten oder irgendwie so was zur Elite gehört, wo Leute auch selbst an den Entscheidungshebeln sitzen.